sich in der Wüste. Und Israel lagerte sich dort dem Berg gegenüber. Mose aber stieg hinauf zu Gott. Und der Herr rief ihm vom Berg aus zu, so sollst du zum Haus Jakob sagen und den Söhnen Israel mitteilen. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein. Denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Darauf ging Mose dann hin, rief die Ältesten zusammen und legte ihnen alle diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Da antwortete das ganze Volk gemeinsam und sagte, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose brachte dem Herrn die Worte des Volkes zurück. Eine kleine Rückschau. Wir haben hier die Situation, dass sie am Berg Sinai sind, aber da ist ja einiges vorher geschehen. Das Volk Israel war 400 Jahre in Unterdrückung und Sklaverei in Ägypten. Und Gott hat mächtig gewirkt mit diesem Volk. Er hat dem Pharao und diesem Götterherr in Ägypten in die Knie gezwungen und hat die Ketten gesprengt. Er hat dieses Volk befreit. Er hat sie durch das Schilfmeer geführt. Das Meer hat sich geteilt. Sie sind trockenen Fußes durch. Das sind Wunder über Wunder geschehen. Eine Perlenkette an Wundern, die sich da aneinander gereiht hat. Und er hat sie in der Wüste, hat er sie dann mit Nahrung und mit Trinken versorgt. Er hat ihnen Schutz geboten. Er hat ihnen, wie gesagt, übernatürlich gewirkt. Und etwas, was es so noch nie da gegeben hat, das war unfassbar. Und sie sind nun an diesem Berg, sie sind an diesem Berg Sinai, so wie ich gerade vorgelesen habe, sie sind in einer Art Ruheposition. Und ich bin überzeugt, das, was ich vorgelesen habe hier gerade eben, das übertrifft alles bisherige bei weitem. Jedes Wunder, was geschehen ist, ist nicht vergleichbar mit dem, was hier gerade passiert. Was passiert hier? Gott macht sich die zu der damaligen Zeit übliche und auch heute in manchen Teilen der Welt bekannte, ich komme aus dem Nahen Osten, ich kenne das, er macht sich die zu der damaligen Zeit übliche und bekannte Vorgehensweise der Brautwerbung zunutze, um dem Volk Israel einen Bund anzubieten. Das, was ich vorgelesen habe, ist schlicht und einfach Brautwerbung. Gott wirbt um sein Volk. Und wie allgemein üblich beginnt das Ganze mit einer Erstanfrage. Und das macht man nicht direkt, so wie man das heute kennt. Man geht zu der Erwählten und gesteht ihr die Gefühle und sagt, ich liebe dich. Sondern man macht das in der Form eines Mittlers. Man nimmt einen Mittler zu Hilfe und das ist in dem Fall der Mose. Der wurde als Mittler dann gebraucht. Und er hat diese Erstanfrage gestellt, um zu schauen, hat die Erwählte überhaupt Interesse? Will sie denn überhaupt? Und Mose geht dann hin und fragt. Und er sagt ihnen, ihr habt gesehen, wer ich bin. Das beschreibt er ja in dem, was ich vorgelesen habe. Ihr habt gesehen, wer ich bin und ihr habt gesehen, was ich kann. Er, Jahwe, hat seine Qualitäten unter Beweis gestellt. Er hat ganz klar und offen gezeigt, ich bin in der Lage, für meine Braut Schutz und Versorgung zu sein. In der Wüste und davor im Land Ägypten. Schutz und Versorgung. Er kann der Braut alles bieten, was sie braucht. Und die Antwort des Volkes, nachdem Mose dann gefragt hat, ist im letzten Vers dann auch eindeutig. Das ganze Volk antwortete gemeinsam, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Mit anderen Worten, ja, ich will. Ja, ich will. Und ein paar Kapitel später lesen wir dann wieder in 24 noch ein zweites und ein drittes Mal, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Ja, ich will. Und den ganzen Volk, das ist eigentlich logisch, aber all dem, was sie erlebt haben, den ganzen Volk und den Führern war klar, dieses Angebot, das ist unfassbar groß. Das hat es so noch nie gegeben. Das auszuschlagen, dieses Angebot, kommt überhaupt nicht in Frage. Das geht gar nicht. So eine Offerte, so ein Angebot lehnt man nicht ab. Und die übliche Praxis war dann das Mündliche, was man dann halt mit der ersten Anfrage dann geklärt hat, dieses Mündliche schriftlich zu fixieren. Und das geschieht dann auch, das folgt dann. Das musste dann noch mit einem Opfer offiziell beglaubigt werden. Und wir lesen dann in dem Text auch danach, dass dann das Volk sich ein paar Tage reinhalten musste. Mose hat ein Schlachtopfer gebracht, das Volk wurde mit Blut besprengt. Das heißt, dass dieser Bund, der da eingegangen worden ist, der wurde mit Blut besiegelt und er war gültig bis zum Tod. Und diese schriftliche Fixierung folgt dann natürlich auch. wie gesagt, das Ende, diesen Abschluss von diesem Ganzen, was das Ganze abgerundet hat, war dann ein gemeinsames Essen. Damit war das dann offiziell und endgültig. Und das lesen wir auch in Kapitel 24, kurze Zeit später. Mose, Aaron, 70 Vertreter des Volkes gehen auf diesen Berg Sinai und haben dort dieses gemeinsame Essen. Und da steht sogar, dass Gott von Weitem zu sehen war. Das heißt, alle Vertragsparteien und alle Zeugen waren anwesend. Mose, Aaron, die Vertreter des Volkes, Gott selbst, alle waren anwesend und damit war das Ganze abgeschlossen und abgerundet und fest. Und wo es jetzt eine Ehe gibt, da gibt es zwangsläufig auch eine gemeinsame Wohnung. Und das ist die Stiftshütte. Die Stiftshütte, die gemeinsame Wohnung, Gottes Gegenwart bei den Menschen, sein Zelt der Begegnung. Das ist die Stiftshütte. Und eine Wohnung hat natürlich auch zwangsläufig eine Einrichtung. Und Gott hatte genaue Vorstellungen, wie diese Einrichtung auszusehen hatte. Er hatte einen genauen Plan, er hatte genaue Vorgaben gegeben. Und ich möchte einen Aspekt hervorheben, um zu zeigen, worum es bei dieser Wohnung eigentlich Gott ging. Und das ist unfassbar schön, das ist großartig. Und das ist dieser, können wir die Präsentation, irgendwie will die nicht weiter, genau. Und das ist dieser Leuchter, die Menorah. Das ist schon eine eigentümliche Gestalt eigentlich für einen Leuchter. Wir haben uns vielleicht an den Anblick gewöhnt, aber eigentlich ist es schon merkwürdig, dass Gott sich das genauso gewünscht hat. Wir haben hier diesen Hauptstamm, dann haben wir hier diese Äste oder Abzweigungen, mehrere an der Zahl, und es sollten an jeder dieser Abzweigungen und an dem Stamm Knospen, Mandelblüten oder Knospen sich befinden. Und wenn man diesen Leuchter jetzt zum ersten Mal sieht, so ganz unvoreingenommen, dann sieht dieser Leuchter eigentlich aus wie ein, der hat die Gestalt eines, er sieht aus wie ein Baum. Er sieht eigentlich aus wie ein Baum, oder? Warum stellt sich Gott einen Leuchter in der Gestalt eines Baumes in die eigene Wohnung? Warum will er das? Wenn man als Priester einen Schritt in die Stiftshütte reingemacht hat, so vom ersten Schritt rein, dann sah man zu Rechten den Tisch mit den Schaubroten und den Trankopfer. Das heißt, das war sozusagen Gottes Gastfreundschaft. Derjenige, der reinkam, der wurde direkt mit Essen und Trinken empfangen. Gottes Gastfreundschaft. Das war die rechte Seite. Zur linken Seite sah man eben den beschriebenen Leuchter. Vor sich sah man den Vorhang. Dahinter war die Bundeslade, der Thron Gottes bei den Menschen. Da durfte aber nur der Hohepriester, und auch nur einmal im Jahr und auch nur mit Blut hinein. Das heißt, das war mit riesigen Auflagen verbunden. Wenn man jetzt aber direkt auf diesen Vorhang geschaut hat, dann sah man auf diesem Vorhang abgebildet, und auch wenn man nach oben schaut an die Decke, da war ja die Stiftshütte war ja mit Teppichen verkleidet, dann sah man auf diesem Vorhang und auf diesen Teppichen abgebildet, künstlerisch eingewebt, die Cherubim, diese himmlischen Wesen. Und wenn ich jetzt mal drei Aspekte hervorhebe, dann sollte euch vielleicht klar werden, was Gott eigentlich mit diesem Ganzen bezweckt. Baum, Cherubim, Gottes Gegenwart. Baum, Gottes Gegenwart und die Cherubim. Da sollte sich vielleicht eine Verbindung zu einer anderen Stelle in der Bibel herstellen. Bei dem Tempel, ich komme gleich nochmal zurück darauf, bei dem Tempel Salomo, in 1. Könige 7, bei dem Bau des Tempels, da wird das nochmal deutlicher. Da war der Raum ja auch größer, da war viel mehr Platz. Da war das Heiligste, und das Heiligste war komplett mit Holz vertäfelt, mit edlen Hölzern vertäfelt. Später noch mit Gold überzogen, aber diese Holzvertäfelung sollte komplett voll mit Bravuren sein. Mit Palmen, mit Blüten, mit Knospen, mit den Cherubim. Und dann sollten nicht nur ein Leuchter sein, weil eben mehr Platz war, waren dann sogar 10 Leuchter, ein regelrechter Wald von Leuchtern. Das heißt, das Ganze sah aus wie ein Garten. Und nicht wie irgendein Garten, sondern wie der Garten Eden. Stiftshütte, Baum, Cherubim, Gottes Gegenwart. Die Stiftshütte ist das wiedergewonnene Paradies. Gott greift sozusagen zurück, er holt hinten weit aus das, was wir zerstört, ruiniert haben, er holt das hervor und installiert das auf eine neue Art und Weise auf der Erde in Form dieser Stiftshütte. Gottes Wohnung bei den Menschen. Er setzt da an, wo wir gescheitert sind, und fängt von da aus und will von diesem Punkt aus, von diesem Ort aus, die Menschen neu gewinnen, für sich erretten. Gott macht hier einen Rückgriff. Er hat mit Israel diesen Ehebund geschlossen, so wie ich am Anfang beschrieben habe, diese intimste, diese innigste, diese verbindlichste Beziehung, die man haben kann. Und mit dieser Beziehung will er zurück in den Garten Eden und dort wieder neu ansetzen, wo alles seinen Anfang genommen hatte. Das ist eine Nachbildung der Stiftshütte. Gott hat angeordnet, dass die Stiftshütte immer Richtung Osten zeigen muss. Das war auch eine ganz klare Vorgabe. Wenn ihr die Stiftshütte aufbaut, die musste ja immer wieder abgebaut und sie mussten weiterziehen und an einem anderen Platz wieder aufgebaut werden. Aber die Öffnung sollte immer Richtung Osten sein. Das war ganz klar und unmissverständlich. Die offene Seite, das ist die Stelle hier, die sollte immer Richtung Osten zeigen. Ganz am Anfang der Bibel, ich habe eben schon den Rückgriff zum Garten Eden gemacht. Als Adam und Eva aus dem Garten Eden vertrieben worden sind, da wurden die Cherubim im Osten des Gartens aufgestellt und sie sollten mit einem flammenden Schwert den Baum des Lebens bewachen, den Zugang zum Baum des Lebens. Das heißt, Adam und Eva wurden nach Osten hin vertrieben. Als Kain kurze Zeit später seinen Bruder Abel umbringt, wurde er, steht da, weiter noch nach Osten verstoßen. Das heißt, sie mussten Richtung Osten fliehen. Das heißt, für mich heißt das, ich finde das großartig, für mich heißt das, Gott hat die offene Seite nach Osten jetzt in der Stiftshütte und er macht damit klar, der Weg des Menschen zurück von Osten her kommt, in den Garten sozusagen, in den Garten Eden, ist offen, er ist möglich, er ist gewollt. Gott will den Menschen zurück. Gott will den Menschen zurück. Wenn man von Osten kommt, den Weg zurücknimmt, dann wartet Gott mit dem offenen Eingang auf den verloren gegangenen Menschen. Das ist der Plan. Das war die Absicht. Ich musste, als ich das erste Mal so verstanden habe, direkt an die Stelle vom verlorenen Sohn denken. In Lukas 15, als Jesus davon erzählt. Und ich bin überzeugt, das steht da jetzt nicht in der Bibel, aber ich bin überzeugt, dass Jesus in dem Moment, als er davon berichtet hat, dass er den Sohn, den verlorenen Sohn von Osten kommend gesehen hat, wie er sich auf dem Heimweg zurück zum Vater macht. Das ist mein Gedanke jetzt persönlich, aber das steht da natürlich nicht. Aber der Vorhang zum Allerheiligsten macht deutlich, der Weg ist noch nicht vollkommen frei. Der Vorhang hier, der war noch da, der Zugang ist noch nicht uneingeschränkt möglich. Er war noch blockiert. Und die Erfüllung dessen finden wir in Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 14. Und da steht Folgendes. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wörtlich steht da nicht wohnte, sondern da steht eigentlich wörtlich zeltete. Das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. Ist das nicht herrlich? Jesus selbst ist diese Stiftshütte. Und zwar nicht die Kopie von irgendwas, was mal gewesen ist. Jesus selbst ist das Original. Er ist die Stiftshütte. Und wenn er die Stiftshütte ist, dann somit auch das verloren gegangene Paradies in Person. Er ist unsere Stiftshütte, er ist unser Garten Eden, er ist unser Paradies, dieser Jesus. Mich begeistert das. Es ist unglaublich, was Gott mit uns, was er für eine Liebe für uns hat und was er bereit ist für uns alles in die Hand zu nehmen. Bei der Stiftshütte, da lesen wir, dass da sich die Wolkensäule, die Feuersäule manifestiert hat. Die war immer wieder erkennbar, für jeden sichtbar. Da ist Gottes Gegenwart. Und manchmal war diese Gegenwart so massiv, dass die Priester ihren regulären Dienst gar nicht ausüben konnten. Das war gar nicht möglich, in die Stiftshütte reinzukommen. In Kolosser 2, Vers 9, da lesen wir, da sagt Paulus über Jesus, denn in ihm, in Jesus Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, genau wie in dieser Stiftshütte. So massiv, so enorm, so gewaltig. In Kapitel 2, Vers 19, im Johannesevangelium, also ein Kapitel später zu dem, was ich eben gesagt habe, da schafft Jesus sogar selbst diese direkte Verbindung. Er ist im Tempel stehenden, er ist in Jerusalem und im Tempel stehend sagt er zu den Anwesenden dort, die ihm zuhören, sagt er, brecht diesen Tempel ab. Und wir wissen, er meint sich selbst damit, brecht diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Jesus selbst, in seiner Person finden wir alle Elemente der Stiftshütte. Opfer, Wasser, Reinigung, Brot, Leuchter, Vorhang. Alles findet sich in seiner Person. Und das zeigt sich vor allen Dingen in den Ich-Bin-Worten. In Johannes 6, Vers 35 sagt Jesus, er spricht zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. In Johannes 8, Vers 12, Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich wiederhole, Licht des Lebens. Und hier wird deutlich, was für ein Baum es sich eigentlich handelt. Licht des Lebens. Dieser Baum, den Gott sich in die Wohnung gestellt hat, das ist der Baum des Lebens. Der Baum, der Leben bringt. Jesus selbst ist dieser Baum des Lebens. Wer vom Baum des Lebens aß, der hatte ewiges Leben, das wissen wir. Der hatte ewiges Leben. Und bei Jesus heißt es in Kapitel 6, Vers 54, da sagt Jesus über sich selbst, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Wer vom Baum des Lebens aß, hatte ewiges Leben. Wer von Jesus isst, hat ewiges Leben. Jesus ist dieser Baum des Lebens. Kapitel 2, Vers 9, 10, Vers 9 steht, ich bin die Tür, wer durch mich hineingeht. Das heißt, wir wissen, nach der Kreuzigung, der Vorhang ist zerrissen, er ist geteilt, er gilt nicht mehr. Jesus ist diese Tür, dieser offene Zugang zum Thron Gottes. Wir haben durch ihn diesen offenen, freien, ungehinderten Zugang zum Vater. In Kapitel 11, Vers 25 steht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und diese Aussage erinnert an den Stab Aarons. Wir wissen, in dieser Bundeslade, da waren verschiedene Elemente enthalten. Ein Element war dieser Stab Aarons, der eigentlich tot war, weil alles, was man vom Baum trennt, ist tot. Wenn ich etwas vom Baum absäge, dann ist es tot. Und Gott hat in einer Situation dort seine Macht manifestiert, indem er diesen toten Stab vom Tod zum Leben gebracht hat. Dieser Stab hat Mandeln hervorgebracht, er hat gesprost, er hat Blüten hervorgebracht, er hat Blätter hervorgebracht und er wurde als Zeichen Gottes in diese Truhe gelegt. Und genauso wie Jesus vom Tod zum Leben gekommen ist, ist dieser Stab eben vom Tod zum Leben. Jesus ist die Stiftshütte, Jesus ist der Garten Eden, Jesus ist das verloren gegangene Paradies. Er ist alles, er ist die wiederhergestellte Beziehung, er ist alternativlos. Es gibt keinen Plan B, es gibt ihn nicht. Jesus ist die Fülle und die Erfüllung allen. Wenn wir den Vorhang von Osten betreten hier, wenn wir von Osten kommen, als verlorene Mensch hier eintreten, dann ist Jesus dieses Opfer, was gebracht werden muss. Er ist die Reinigung, die wir nötig haben. Er ist das Brot. Er ist der Leuchter, dieser Baum des Lebens, dieses Licht des Lebens. Er ist, den Vorhang gibt's nicht mehr. Er ist die Tür, dieser ungehinderte Zugang. Und Jesus ist die Erfüllung all dessen, was in der Bundeslade ist. Er ist die Erfüllung der Gesetzestafeln, weil wir gescheitert sind und nicht in der Lage sind, das zu erfüllen. Er hat das für uns erfüllt. Er ist das Manna, was in dieser Lade ist, das Manna, das Brot des Lebens. Er ist eben dieser Stab Aarons, der vom Tod zum Leben gekommen ist. Jesus ist alles geworden und noch viel mehr. Und hier an dieser Stelle biege ich ab zu unseren verfolgten Geschwistern. Hier zu uns und zu unseren verfolgten Geschwistern. Bei allem, was wir tun, jeder von euch, ich eingeschlossen, bei allem, was wir tun, wir wiegen, wir messen und wir beurteilen. Ob wir nun einkaufen gehen, wir nehmen Artikel aus dem Regal, wir vergleichen den Inhalt mit dem Preis und wenn der Artikel es uns wert ist, dann gehen wir zur Kasse und bezahlen den Artikel und nehmen ihn mit. Wenn nicht, stellen wir ihn wieder zurück. Bei allem, was ich hier sage, bewertet ihr, messt und wiegt und das ist gut so. Und wir tun das im Zwischenmenschlichen, intuitiv, reflexartig, ganz wie von selbst und das ist ganz normal. Und ich möchte, dass wir jetzt uns einen Moment Zeit nehmen und diesen Jesus, den ich hoffentlich erfolgreich versucht habe zu beschreiben, ihn genauso wiegen, messen und beurteilen. Wie viel ist dieser Jesus mir wert? Was ist dieser Jesus mir wert? Wenn Jesus all das verkörpert, was ich eben beschrieben habe, wenn das wirklich alles stimmt, dann ist er alles wert. Dann ist dieser Jesus alles wert. Dann ist er jedes Opfer wert. Und das ist etwas, was unsere verfolgten Geschwister in ihrer Situation, in all der Bedrängnis, wo ihnen alles genommen wird, wo sie das sehen. Sie sehen, dieser Jesus ist alternativlos. Er ist jedes Opfer wert. Die Vertreibung, die Misshandlung, die Gefängnisstrafen, all diese Ungerechtigkeit, diese Gemeinheit. Dieser Jesus ist es wert. Dieser Jesus ist es wert. Und das Interessante ist, dieser Gott, dieser Jesus, unser Herr, er hat dich und mich genauso gewogen, gemessen und bewertet. Er hat dich gesehen und er hat dich gescannt und er hat bis zu dem Entschluss und zu der Entscheidung gekommen, du bist es ihm wert. Du bist es ihm wert. Er liebt dich und er ist bereit, dieses Opfer zu bringen, diesen Preis zu zahlen. Du bist es ihm wert. Ich komme jetzt zum Schluss. Wir brauchen unsere verfolgten Geschwister. Erstens, weil sie uns daran erinnern, weil sie uns diesen Blick über den Tellerrand geben, weil sie uns wachrütteln, uns schütteln und uns versuchen, ja, uns helfen dabei, uns neu zu fokussieren, zu schauen, was wirklich wert ist, wie viel dieser Jesus wirklich wert ist. Wir brauchen sie, wir brauchen diesen Blick, wir brauchen diese Verbindung und sie brauchen uns eben, damit wir für sie beten, mit einstehen. Ihnen wird alles genommen, was sie haben und sie brauchen unsere Unterstützung. Ich würde sogar sagen, wir sind es ihnen schuldig. Wir brauchen sie und sie brauchen uns. Es ist eine Verbindung, die Gott so gewollt hat und die wir zu unserem eigenen Nutzen, aber eben um ihnen zu helfen, die wir unbedingt einsetzen müssen. Ich lade euch ein. Ich weiß, euer Alltag ist voll. Euer Alltag ist nicht anders als meiner. Mir geht es genauso. Wir haben fühlen uns oft getrieben. Der Tag ist mit Terminen gefüllt, mit allen möglichen Aktivitäten. Und wir brauchen, weil das so ist, wir brauchen immer wieder so ein kleines Instrument vielleicht, was uns da raushilft. Und wir haben uns von Open Doors überlegt, was uns eigentlich dabei helfen kann. Und wir sind zu dem Entschluss gekommen, das ist ein Werkzeug, wo ich euch einlade, dass ihr da einfach euch das zukommen lasst. Das ist ein Monatsheft, das ist ein Gebetsheft vielmehr. Es geht von Anfang bis Ende da ums Gebet. Es ist kostenlos, ihr könnt euch das monatlich zukommen lassen. Es sind verschiedene Berichte, Zeugnisse, Informationen und so weiter. All das, was vielleicht hilfreich ist dabei. Aber Herzstück ist eigentlich, worum es eigentlich geht, eigentlich dieser, ein paar Beilagen, eigentlich dieser Gebetskalender. Der ist hier in der Mitte, im Zentrum von dem Heft, ein Gebetskalender, wo wir für jeden Tag des jeweiligen Monats ganz konkrete Gebetsanliegen festgehalten haben, wo ich euch einlade, lasst es euch zukommen, betet mit, so ein Gebetsanliegen dauert keine Minute, kämpft mit, um selber wach zu bleiben, eben, aber auch um unseren Geschwistern die Hilfe zu geben. Ich habe hinten eine Einwurfbox auf dem Tisch, da habe ich auch ein bisschen Infomaterial, ein paar Bücher mitgebracht, wenn ihr Interesse habt, schaut euch da gerne um. Aber da ist auch diese Einwurfbox, ich habe euch auch Stifte dazu gelegt, tragt euch ein, lasst euch das Heft zukommen. Wenn ihr es irgendwann nicht mehr haben wollt, könnt ihr es gerne wieder abbestellen. Ich würde mich freuen, wenn ich Kämpfer, Gebetspartner gewinne, wenn ich diese Brückenbaugeschichte, die ich am Anfang erwähnt habe, wenn ich die hinbekomme. Und ich lade euch ein, lasst euch das zukommen, betet mit, kämpft mit und eben unser Jesus ist es wert. Er ist es wert, dass wir uns einsetzen, wo immer es auch möglich ist. Ich hoffe, ich habe euch nicht überfordert. Es war sehr viel, ich weiß. Aber wer weiß, wann ich nochmal wiederkomme. Ich danke für eure Aufmerksamkeit, danke für die Zeit und ich schließe ab mit einem kurzen Gebet. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass du bei uns bist. Du hast planvoll, gezielt und liebevoll diesen Weg eingeschlagen, um uns zu erreichen. Danke, dass du uns zurück heimholst zu dir nach Hause ins Paradies. Danke, dass wir diesen Weg als Fremdlinge gehen dürfen, aber nicht alleine, sondern du bist hier in uns lebend. Du hast uns den Heiligen Geist, den Tröster gegeben. Wir sind auf der Heimreise. Es ist oft schwer, es ist oft belastend, es ist ermüdend, aber wir danken dir, dass du nicht müde wirst, uns zu lieben, uns aufzurichten, uns weiterzuführen. Ich danke dir für meine Geschwister hier in Oberhausen. Ich danke dir für ihren Einsatz, für ihre Liebe zu dir, für ihren Glauben, für alles Bisherige und ich bete und bitte für die Zukunft, dass du dich groß machst, dass du dich herrlich machst in diesen Räumen, dass du Aufbruch und Erweckung schenkst, dass jeder Einzelne bereit ist, alles, was im Weg ist und was hinderlich und was belastend ist, abzuschütteln, um mehr Platz für dich zu haben. Ich danke dir für die Zeit, für den Gottesdienst, für dein Wirken heute Morgen. Amen.